Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich habe unsere Predigt heute überschrieben mit dem Satz, alles wird gut. Ist das wirklich so? Habt ihr jemandem so einen Satz schon einmal zugesprochen? Und könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, in welcher Situation die Person damals war? Wahrscheinlich keine einfache Lebenssituation. Wir erleben das ja immer wieder in unserem Alltag, dass da Herausforderungen kommen und Schwierigkeiten, die uns heftigste Grenzen setzen. Und gerade dann sehnen wir uns danach, dass alles möglichst schnell wieder normal wird und gut wird und dass die Schwierigkeiten hinter uns bleiben. Sei es dort, wo wir in Beziehungsstörungen stecken oder wenn Lebensträume platzen oder wenn wir eine Krankheitsdiagnose bekommen, die uns ins Wanken bringt. Wenn andere erschütternde Ereignisse geschehen, wenn die Zukunft so aussieht, als hätten wir wenig Grund, dankbar zu sein. Und ich persönlich erlebe es dann als beruhigend, wenn ich jemanden an meiner Seite habe, der dann sagt, oh, alles wird wieder gut. Schön, wenn er es sagt, aber besser ist es noch, wenn er es auch für mich glaubt, dann, wenn ich es nicht mehr glauben kann, wenn ich diese Perspektive verloren habe. Aber ist es wirklich so? Wird alles wieder gut oder ist das nicht manchmal auch nur schön geredet oder eine Floskel? Tatsächlich kann es auch einfach nur so dahergesagt sein, ohne einen Anhaltspunkt zu haben. Und wenn wir in die Bibel schauen, gerade im ersten Teil der Bibel, da sehen wir so viele Berichte vom Leben Einzelner und auch von Familien und Völkern, wo so viel schief gelaufen ist und so viele verschiedene Schwierigkeiten auftauchten, dass man das kaum erklären kann. Gerade im ersten Teil der Bibel, so viele Beziehungskatastrophen, zerstörerisches Miteinander umgehen, Totschlag, dass es geradezu beruhigend ist zu sehen, dass die Probleme in unserer Zeit keine neuzeitlichen Phänomene sind. Aber das Spannende an diesen biblischen Berichten ist auch, dass sich immer wieder hoffnungsvolles, erstaunliches Wirken Gottes darin finden kann, dass ich erkennen kann, dass der Gott der Bibel Neues, Überraschendes aus Kaputtem und Hoffnungslosem schaffen kann. Er kann etwas, was krumm und schief aussieht, gerade und heil machen, sozusagen aus Mist Gold machen. Dann entdecke ich in der Bibel Anhaltspunkte, die mich berechtigt hoffen lassen. Schauen wir uns doch heute einfach mal eine dieser Familiengeschichten an und entdecken wir, ob wir einen hilfreichen Impuls für uns darin finden. Es geht um die Familie von Jakob, der 12 Söhne von 4 verschiedenen Frauen hatte. Und einer seiner Nachkommen ist ein besonders bevorzugter Sohn. Er ist nämlich der Sohn der Lieblingsfrau. Und er wurde dem Jakob noch im hohen Alter geschenkt. Jakob liebte seinen Sohn Josef über alles und bevorzugte ihn offensichtlich und schenkte ihm ein ganz prunkvolles, besonderes Kleidungsstück, in dem der junge Kerl herausstechend schick aussah. Und natürlich präsentiert sich dann Josef vor seinen Geschwistern und seinen Freunden und weckt damit Neid. Niemand hatte so ein prunkvolles Outfit. Und zu allem Übel erzählt Josef auch noch seiner Familie und den Brüdern, dass sich eines Tages alle einmal vor ihm demütig verbeugen müssen. Die Brüder sind darüber verständlicherweise entsetzt und reagieren sauer auf diesen Angebertypen. Und dann passiert eines Tages Folgendes. Und ich lese das mal vor aus 1. Mose 37, ab Vers 12, aus der Übersetzung Neues Leben. Und ich habe es nicht an die Wand werfen lassen, weil ich mir wünsche, dass ihr euch versucht, in diese Geschichte mal hineinzufühlen. Das geht am besten, wenn man die Augen schließt, aber müsst ihr natürlich nicht. Aber mal hineinzufühlen, hineinzudenken, was da gerade abgeht in diesen Beziehungskonstellationen. Ab Vers 12. Eines Tages, als Josefs Brüder fort waren, um die Herden ihres Vaters in der Nähe von Sichem zu weiden, sagt Jakob zu Josef: Deine Brüder sind mit den Herden in der Nähe von Sichem. Ich werde dich zu ihnen schicken. In Ordnung, antwortete Josef. Geh und sieh nach, wie es deinen Brüdern und den Tieren geht, sagt Jakob. Dann komm zurück und berichte es mir. So schickte Jakob ihn aus dem Hebrontal nach Sichem. Als Josef dort auf den Feldern umherirrte, traf er einen Mann. Was suchst du? Fragt dieser ihn. Ich suche meine Brüder und ihre Herden, antwortet Josef. Kannst du mir sagen, wo sie sind? Ja, sagt der Mann, aber sie sind weitergezogen. Ich habe gehört, wie deine Brüder sagten, dass sie nach Dothan ziehen wollten. Josef folgte seinen Brüdern nach Dothan und fand sie dort. Josefs Brüder sahen ihn von Weitem kommen. Und noch bevor er bei ihnen war, fassten sie den Entschluss, ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, sagten sie zueinander. Los, wir töten ihn und wir werfen ihn dann in eine Zisterne. Und anschließend erzählen wir, ein Tier habe ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben das hörte, wollte er Josef helfen. Lasst ihn am Leben, sagte er, vergießt kein Blut. Werft ihn stattdessen lebendig in diese Zisterne hier in der Wüste, aber tut ihm nichts an. Insgeheim plante Ruben jedoch, Josef zu retten und ihm seinen Vater zurückzubringen. Als Josef bei ihnen ankam, zogen sie ihm sein schönes Gewand aus und warfen ihn in die Zisterne. Es war kein Wasser in der Zisterne. Dann setzten sie sich zum Essen. Auf einmal entdeckten sie eine Karawane, die von Gilead her auf sie zukam. Es war eine Gruppe ismaelitischer Händler, die Tragakant, Balsamharz und Ladanharz nach Ägypten brachten. Da sagte Judah zu den anderen, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und die Tat vertuschen? Lass uns Josef an diese ismaelitischen Händler verkaufen. Wir wollen uns nicht an ihm vergreifen. Schließlich ist er unser Bruder, unser eigen Fleisch und Blut. Seine Brüder waren einverstanden. Also warteten sie, bis die Händler da waren. Dann holten sie Josef aus der Zisterne und verkauften ihn für 20 Schekel Silber an die Ismaeliten, die ihn mit nach Ägypten nahmen. Als Ruben wiederkam und entdeckte, dass Josef fort war, zerriss er seine Kleider. Er ging zu seinen Brüdern und rief, der Junge ist fort. Was soll ich jetzt tun? Josefs Brüder schlachteten einen Ziegenbock, holten das prächtige Gewand von Josef und tauchten es in das Blut. Dann brachten sie es ihrem Vater. Wir haben das hier gefunden, logen sie. Sieh es dir genau an, das ist doch Josefs Gewand, oder? Als der Vater es sich genau angesehen hatte, rief er, ja, es ist das Gewand meines Sohnes. Ein wildes Tier muss ihn gefressen haben. In Stücke gerissen wurde Josef, in Stücke gerissen. Jakob zerriss seine Kleider, wickelte sich in ein grobes Tuch um seine Hüften und dann trauerte er lange Zeit um seinen Sohn. Seine ganze Familie versuchte, ihn zu trösten, aber Jakob wollte sich nicht trösten lassen. Ich werde vor Trauer um meinen Sohn sterben, weinte er. Die Händler verkauften Josef in Ägypten an Potiphar, einen hohen Bediensteten des Pharao, den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Bis dahin. Also, wenn ich diese Geschichte lese, muss ich anschließend erstmal tief durchatmen. Was kann man nur alles falsch machen im Umgang miteinander? Habt ihr euch das auch mal gefragt? Zum Beispiel, wenn ihr Eltern seid. Was habe ich falsch gemacht, dass es dazu geführt hat, dass mein Kind so unvernünftig gehandelt hat, so schräg denkt, so seltsam drauf ist? Oder es kommt euch die Frage, wenn ihr eine Schwester oder ein Bruder seid, wer oder was hat mich geritten, dass ich so daneben gehandelt und reagiert habe? Oder vielleicht auch die quälende Überlegung, wenn ihr selbst verletzt wurdet und ein Opfer seid, oh, warum werde ich so ungerecht behandelt? Werde ich je damit fertig werden? Wird es einmal wieder gut werden für mich? Und welche Schmerzen sind mit solchen Gedanken und Gefühlen verbunden? Zurück zum Text. Es fängt schon ziemlich schräg in der Geschichte an. Der Vater Jakob schickt seinen Lieblingssohn zum Kontrollgang aus. Er soll die älteren Brüder inspizieren, ob alles rechtens bei ihnen läuft. Sag mir, was abgeht, fordert der Vater den Josef aus. Und Josef pariert, denn das macht er doch gerne. Also Jakob bedient hier die Sonderrolle des Josef, obwohl er wusste, dass es da Konflikte wegen des Neides durch die Träume vorher gab. Er gibt trotzdem diesen Auftrag. Hätte er nicht wissen müssen, dass er den Neid der Brüder durch so einen Auftrag noch stärker befeuert? Warum handelt ein Vater so? In meinen Augen zeichnet sich hier eine ungesunde emotionale Verbindung zwischen den beiden und dadurch wird diese Eskalation vorprogrammiert. Der Vater merkt auch gar nicht, dass er mit diesem Auftrag den Josef überfordert und sogar in Gefahr bringt. Im Text steht, Josef irrt auf dem Feld umher, er sucht die Brüder, er ist orientierungslos. Und da fängt es schon an. Er braucht Hilfe von einem anderen, um die Richtung zu erkennen. Ich denke, ihm wird hier eine Rolle gegeben, die er mit seinen jungen Jahren noch gar nicht stemmen kann. Und in der Begleitung von Menschen habe ich das selbst immer wieder gesehen. Kinder werden überfordert, indem sie die Bedürfnisse der Eltern stillen sollen. Das geschieht meist ja unbewusst. Es wird aus den unterschiedlichsten Gründen Verantwortung übertragen, die die Kinder noch nicht oder überhaupt nicht übernehmen sollten. Da läuft vielleicht eine Ehe nicht gut und die Kinder werden als Ersatzanlaufstelle zum Ausheulen missbraucht. Oder Eltern sehnen sich unter Umständen so stark nach der Zuwendung der eigenen Kinder, weil sie selbst emotional leer und ausgehungert sind und in einem Defizit leben und binden dann ihre eigenen Kinder so stark an sich, dass eine gesunde Distanz fehlt. Die Kinder kooperieren oft, sind aber eigentlich überfordert und denken, sie sind für das Glück und die Zufriedenheit der Eltern zuständig. Zurück zur Geschichte. In Vers 18 und 19 lesen wir, wie Josefs Geschwister ihren Bruder von ferne ankommen sehen und dann den Racheplan schmieden. Da kommt ja der Träumer. Los, wir töten ihn. Hier können wir die Wut der Brüder erahnen, die sich entladen möchte. Endlich haben sie diesen Kerl mal ohne den Schutz des Vaters. Endlich können sie mal sagen und machen, was längst überfällig ist. Man kann erahnen, dass sie aus einem großen Mangel heraus handeln. Und dahinter steckt sicher auch ein heftiger Schmerz. Sie fühlen sich vom Vater nicht wertgeschätzt. Vielleicht sogar abgelehnt, weil sie keine Kinder der ersten Liebe sind. Sie sind ja nur die zweite Wahl, nicht die Kinder der Lieblingsfrau. Sie fühlen sich ungerecht behandelt. Wie fühlen wir uns, wenn wir so etwas erleben? Ist es nicht so, wenn wir ehrlich sind, sehnen wir uns doch alle danach, erste Wahl zu sein, gewollt, angenommen, wahrgenommen, wertgeschätzt zu sein. Das ist doch auch eine berechtigte Grundsehnsucht in jedem von uns Menschen. Jeder möchte doch gerne das Wunschkind sein, das ersehnte Kind der Eltern und stolz in den Augen der Eltern zu sehen, wenn man angeblickt wird. Nicht eine Notlösung, nicht das Zweitbeste, nicht das Unerwünschte oder der Unfall, der dann auch noch passiert ist. Ich denke, dass einige von uns diesen Schmerz kennengelernt haben. Es tut weh, benachteiligt zu sein, wenig wahrgenommen zu werden, immer an zweiter Stelle stehen zu müssen. In meinem Buch Abgelehnt und doch geliebt habe ich ausführlich über die Auswirkungen solcher Erfahrungen geschrieben, auch über die Heilungsmöglichkeiten, das würde jetzt zu weit führen. Aber da ist zum Beispiel diese Frau, die sich nicht angenommen fühlt, weil sie ein Mädchen anstatt ein Junge war, wie der Vater es sich so sehr gewünscht hat. Und er hat sie ihr ganzes Leben lang ignoriert, nicht wahrgenommen. Und sie hat sich gefühlt und sah auch so aus wie eine graue Maus und erzählte mir das unter Tränen. Oder ein junger Mann, dem der Vater sagte, ach weißt du, eigentlich hätte ich mir was anderes gewünscht. Na, du hast nur, in Anführungsstrichen, einen Handwerksberuf gelernt und hast nicht studiert wie die Söhne vom Nachbarn. Ich bin so enttäuscht von dir. Was für ein Schmerz, was für ein Stich im Herzen eines Menschen, der so etwas hört und der voll im Leben steht und nicht gescheitert ist, sondern voll im Leben steht, aber eben nicht studiert hat. Ich kenne einige Menschen, denen es so ergangen ist. Und das führt unter Umständen dazu, dass solche Menschen mit diesen Verletzungen ihr ganzes Leben lang arbeiten, Leistung bringen, gut sein wollen, den Eltern beweisen sollen, ich habe es doch geschafft, ich habe es doch zu was gebracht. Es gibt Männer, die mit 50 und 60 im Burnout landen, weil sie so heftig arbeiten, um einmal vom Vater, vom eigenen Vater hören zu können, wow, du hast es geschafft, ich bin stolz auf dich. Aber sie erleben es unter Umständen nie, weil der Vater es nicht sagen kann oder nicht sagen wird. Und dann leidet man sein ganzes Leben daran, wenn man diese Erfahrung nicht gut aufarbeitet. Die Sehnsucht nach diesem Glanz in den Augen der Eltern, nach dieser bedingungslosen Annahme, nach Liebe, nach sein dürfen, so wie man ist, die steckt doch in jedem Menschen drin. Die Tragik ist nur, dass kein Mensch diese Grundsehnsucht für einen anderen Menschen ganz und gar ausfüllen und befriedigen kann. Das ist immer nur in Grenzen und in aller menschlichen Schwachheit möglich. Niemand kann uns diese vollkommene Liebe geben, die wir brauchen. Diesen leeren emotionalen Tank vollkommen ausfüllen, um emotional im Gleichgewicht zu sein. Das können Eltern nicht. Das kann auch der Partner nicht. Und das können auch Kinder nicht. Schon gar nicht. Menschen sind damit überfordert. An dieser Stelle müssen wir uns von diesem Wunsch verabschieden, dass ein Mensch uns dieses innere Vakuum füllen kann, diese Wertschätzung und bedingungslose Liebe, nach denen wir uns eigentlich sehnen. Diese Liebe kann wirklich nur Gott geben, so wie er sich in Jesus Christus gezeigt hat. Und er hat es uns im Leben von Jesus vorgelebt und demonstriert. Sein Leben, sein Sterben und sein Auferstehen sind der Beweis dafür, dass er uns ganz und gar liebt und alles für uns gegeben hat, um uns in die Verbindung mit Gott zu bringen. Zu ihm hin sind wir geschaffen, auf ihn hin angelegt. Und nur in der Beziehung zu Gott können wir diese hundertprozentige Annahme und Liebe, bedingungslose Liebe, ohne Vorleistung, ohne etwas dafür zu tun, erleben. Gott liebt in vollkommener Weise. Er will uns Wert und Würde schenken. Und außerhalb von ihm ist das nicht erfahrbar. Das ist meine Überzeugung. Und diese Liebe anzunehmen und an sie zu glauben und ihr zu vertrauen, das sollte die Grundlage unserer wahren Selbstannahme und unserer Identität sein. In der Josefsgeschichte sehen wir, dass dieser junge Mann zumindest die meiste Zeit die erste Wahl seines Vaters war. Josef erlebt dieses Gefühl, gern gesehen zu sein, Stolz im Papa zu verursachen. Er ist der Hoffnungsträger für den Vater. Die Brüder vermutlich nicht. Und das führt zu Rachegedanken bei den Beteiligten. Wunsch nach Rache, um sich besser fühlen zu können. Kennt ihr solche Gedanken? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber es ist so, man fühlt sich ungerecht behandelt, übersehen, falsch beurteilt und man will gerechten Ausgleich dafür. Wusstet ihr, dass es einen Racheclub in Deutschland gibt? Der hat über 14.000 Mitglieder und man kann auf der Internetseite des Clubs kann man sich austauschen, wie man sich rächen kann und wie man sich gegenseitig unterstützen kann, um das auch durchzuziehen. Ja, also ich sage euch nicht die Internetseite, nicht, dass ihr da nachguckt, aber tatsächlich heißt es nicht auch im Volksmund, Rache ist süß? Wer sich rächt, hofft, dass nachher alles besser wird. Der andere soll leiden, dass man selbst das Gefühl der Gerechtigkeit erfährt. Rache muss allerdings vom eigenen Empfinden her immer etwas schlimmer ausfallen als die Verletzung, die man selbst erlitten hat, damit man wirklich Genugtuung fühlt. Doch dabei vergisst man, dass der sich rächt, selbst erneut zum Täter wird und dadurch wieder Opfer schafft. Und dann wird die Kette des Unrechts fortgesetzt. Und außerdem hält man sich durch Rache die eigenen Wunden offen. Wir lesen in der Bibel im Neuen Testament, dass das nicht der Weg Gottes ist. Paulus zitiert dort aus 5. Mose an einer Stelle und sagt, die Rache ist mein, spricht Gott. Ich will vergelten. Gott ist der Richter über alles, was mir im Leben Unrecht geschehen ist. Und ich darf ihm den letzten Gerichtsspruch und die Angelegenheit darüber überlassen. Ich sollte ihm meinen Verletzer übergeben, losgeben, in seinen Weg mit diesen Menschen und vertrauen, dass er richtig handeln wird, wenn auch zu seiner Zeit und auf seine Weise. Vergeltung ist nicht meine Aufgabe. Eines Tages wird jeder einmal vor Gott stehen und muss sich verantworten vor Gott. Und deswegen ist Rache nicht unser Weg. Petrus ermutigt uns stattdessen, vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern segnet. 1. Petrus 3, Vers 9. Das heißt allerdings nicht, segnet die böse Tat und findet das gut. Nein, es heißt, segnet den Menschen. Stellt ihn unter die Wirkungsmacht Gottes und überlasst ihn dem Herrn. Betet für den Verletzer und lasst ihn los. Vertraut darauf, dass Gott ein gerechter Richter ist und zu seiner Zeit handelt. Dennoch ist es wichtig, wenn wir Verletzungen erlebt haben, diesen Schmerz wahrzunehmen, sich dem zu stellen, das anzusehen, die Wahrheit zu benennen, anzusprechen, was schwerfällt, was uns verletzt hat. Möglichst das Gespräch mit dem Gegenüber suchen, wenn das geht. Nicht immer ist das möglich. Wenn der Verletzer zur Rede gestellt werden kann, macht das natürlich Sinn, ins Gespräch zu kommen und auch zur Verantwortung zu ziehen. Das ist besser, als zu schlucken und Rachegedanken zu hegen. Und manchmal schafft man es nicht alleine, dann braucht man Hilfe von außen. Sehr oft ist auch ein Weg der Trauerarbeit angesagt in solchen Phasen. Aber das wäre auch der richtige Weg für Jakobs Familie gewesen. Offenes, ehrliches Gespräch, die Bedürfnisse benennen, Enttäuschungen besprechen und sachlich auf den Tisch legen. Und nicht zuletzt damit auch zu Gott kommen. Doch sie haben die Chance verpasst. Was lernen wir daraus? Was lerne ich daraus? Es ist so wichtig, dass ich meine eigenen schmerzlichen Erfahrungen rechtzeitig bei Gott ablade, bei ihm beklage, bevor der Groll sich in mir festsetzt. Und natürlich auch, dass ich das Gespräch mit dem Verletzer suche, wenn das möglich ist. Weiter im Text. Die Brüder vereinbaren, den Josef zu töten und es als Unglücksfall hinzustellen. Zu lügen ist ein Familienmuster in ihrem Zuhause. Das kennen sie schon. Mit Lügen hat sich der Vater früher schon selbst Vorteile verschafft. Damals ging es um das Erbrecht zwischen Jakob und Esau. Und die Jungen, die übernehmen dieses Muster. Die Wahrheit wird verdreht, zum eigenen Schutz in Lügengeschichten verwandelt. Und je öfter gelogen wird, umso weniger schlägt das Gewissen. Rache führt zu neuen Opfern, Verletzungen und weiteren Schmerzen. Eine Lüge führt zu anderen. Das können wir an dieser Geschichte sehr deutlich sehen. In der Geschwisterfolge damals war der Ruben der Älteste. Und der Älteste wird immer zur Verantwortung gezogen und muss Rechenschaft vor dem Vater ablegen. Ruben war auf dem Feld unterwegs und war nicht dabei, als Josef verkauft wurde. Und dann kam er zurück. Und erkennt die Misere. Entsetzt ist er, ratlos. Wie soll er den Verlust des Lieblingssohnes jetzt dem Vater Jakob plausibel machen? Und dann steht dort wörtlich, er fragt, was soll ich tun? Kennt ihr auch Phasen in eurem Leben, wo ihr diese Frage stellt, was ist jetzt zu tun? Wie komme ich aus der Nummer wieder raus, wenn alles schlimm aussieht? Aussichtslose Situationen bringen uns schnell zur Verzweiflung. Und ich habe mich in früheren Jahren oft dabei ertappt, wenn etwas über meine Kräfte ging, richtig schwierige Dinge und Herausforderungen meines Lebens, dass ich sofort überlegt habe, wie ich die Dinge selbst in die Hand nehmen kann, wie ich Lösungen finden kann, was ich tun muss, wohin ich gehen muss, wen ich anrufen kann. Ich fing sofort wie ein Hamster im Rad an zu rennen. Und irgendwie gab es oft dann keine Antwort. Und ganz zum Schluss, wenn gar nichts mehr ging, wenn ich keine Perspektive mehr hatte, wenn ich am Ende war, dann bin ich oft erst auf die Idee gekommen, ich könnte ja meinen Herrn und Gott mal direkt ansprechen und bei ihm im Gebet Hilfe suchen. Eigentlich ist das doch das Naheliegende, oder? Gott hat doch versprochen in seinem Wort, dass er Hilfe schafft denen, die sich nach Hilfe sehnen. Oder Jesus sagt es ja auch sehr direkt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich bin da. Rechnet mit mir, ich bin gegenwärtig. Wieso vergesse ich das so schnell? Und dann habe ich damals, als mir das mal so klar wurde, eine Entscheidung getroffen, zu sagen, egal was gerade ist, ich gehe zuallererst mit meiner Not zu Gott, sofort damit zu ihm kommen im Gebet, im Herzensgespräch, vor ihm benennen, was gerade läuft, auch mein eigenes Versagen bekennen, meine Sorgen abladen, um Rat, um Hilfe fragen, um Weisung bitten. Und zwar bevor alles ins Chaos läuft, bevor ich in Angstzustände oder in Panik gerate oder falsche Entscheidungen treffe. Gott ansprechen im Gebet, das geht ja jederzeit und überall, von unserem Herz zu seinem Herz. Und das hat so viel in meinem Leben verändert. Es hat so viel Frieden in die Krisen hineingebracht und Gelassenheit in dem Wissen, er ist ja da. Er ist da, ich bin nicht allein. Er bringt mich hier durch. Er wird mich weiterführen. Bis hin zum vertrauensvoll Danke sagen können, dass es einen Ausweg geben wird, auch wenn ich ihn jetzt noch nicht sehe. Zurück zur Geschichte. Wie wird es Josef in all dem ergangen sein? Wir lesen nichts über das Befinden von ihm im tiefen Loch des Brunnens auf der Reise nach Ägypten, aber es muss furchtbar gewesen sein. Zum ersten Mal in seinem Leben ist er in dieser Lage, dass er in einer bedrohlichen Situation ist. Er ist jetzt nicht mehr der Schöne, der Bevorzugte, auf den alle schauen. Er ist jetzt ein Weggeworfener, ein Sklave, ein Abhängiger, ein auf die Gunst anderer Angewiesener und von den eigenen Geschwistern abgelehnt, verworfen. Das ist ein schlimmer Schmerz. Alle seine Träume scheinen in diesem Moment zu platzen. Alles scheint gegen ihn zu sein. Und vielleicht ist ihm auch gar nicht klar, warum seine Brüder so mit ihm umgegangen sind. Er muss sich eigentlich komplett ungerecht behandelt gefühlt haben. Er war doch nur im Auftrag des Vaters unterwegs und hat kooperiert. Er hatte keine bösen Absichten. In seinem Loch im Brunnen kann er nur eines tun: sich auf Gott besinnen, sich an das erinnern, was der Vater ihn über Gott gelehrt hat. Er hätte auch mit seinem Schicksal heftig hadern können angesichts dieser Ungerechtigkeiten. Aber nein, wie wir später sehen, scheint Josef begriffen zu haben, dass er jetzt nur noch diesen einen Schutz hat, das Festhalten am Gott seiner Vorfahren. Nichts anderes hilft mehr. Und dieser Gott ist auch in den dunklen Stunden unseres Lebens da. Auch dann, wenn wir das Gefühl haben, nichts hilft mehr, wenn wir nichts mehr verstehen können, wenn nichts greift. Gott ist da. Auch wenn Menschen uns ablehnen oder verlassen, Gott ist bei uns. Gerade dann, wenn wir uns wie in einem Loch fühlen. Er verlässt uns niemals. Er hat es versprochen, ich will dich nicht verlassen und versäumen. In Johannes 6 steht das. Keine Sekunde lang verliert er uns aus dem Blick. Das hat er versprochen. Und Gott lügt nicht. Auch wenn wir nur Krisen sehen, er ist trotzdem da. Jesus sagt es, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Und alle, die ihm nachfolgen, hat er seinen Geist ins Leben gelegt. Christus in uns durch den Heiligen Geist, er ist gegenwärtig. Wir sind nicht allein gelassen. Was so endgültig aussichtslos aussieht in unseren Augen, das wird von ihm begleitet und er geht mit durch und er bringt uns zum Ziel. Offensichtlich macht Josef eine Art Wandlung auf dem Weg nach Ägypten durch. Denn als er dort ankommt, ist er weiser geworden. Etwas Neues beginnt. Er hat Demut gelernt und er hat seine Verbindung zu Gott vertieft. Er macht sich total abhängig von Gottes Hilfe. Er hält an ihm fest und Gott segnet diese Haltung und beschenkt ihn mit tiefer Weisheit. Wenn wir die Geschichte weiterlesen im Mose, dann lesen wir, dass er auch in der Gefangenschaft in Ägypten noch ziemlich viel Ungerechtigkeiten erlebt hat. Er wird unschuldig in den Knast geworfen. Er wird verleumdet. Doch überall, wo er in dieser fremden Umgebung an seinem Gott festhält, hinterlässt er Segensspuren. Und das fällt auf. Man holt ihn an den ägyptischen Hof und er bekommt eine Schlüsselposition in der ägyptischen Verwaltung. Er wird zu einem mächtigen Mann und später kann er sogar den Familienclan in einer Hungersnot retten, nach Ägypten holen und versorgen. Und er versöhnt sich mit seinen Brüdern. Am Ende heißt es in der Bibel, aus dem, was Menschen ihm Böses zugedacht hatten, hat Gott Gutes gemacht. Das heißt, Gott kann aus den krummen Dingen unseres Lebens etwas Gerades machen, etwas Gutes machen. Jemand hat mal gesagt, Gott ist so wie ein Schrottkünstler. Ja, es gibt ja Menschen, die sammeln Schrott und dann bauen die da Kunstwerke draus und verkaufen das für Tausende von Euro. Es gibt so Aktionen, wo man das sehen kann. Das ist faszinierend. Gott ist wie ein Schrottkünstler. Wenn wir ihm den Schrott unseres Lebens in die Hände geben, nimmt er das gerne und sagt, wow, ich kann was daraus machen. Das wird gut werden, das wird kostbar werden, das wird wertvoll werden, auch wenn wir es jetzt noch nicht sehen können. Zu guter Letzt, denkt immer dran, dass Gott dich zu seinem Wunschkind ausgewählt hat. Jeder von uns ist ein Wunschkind Gottes. Und wenn er uns ansieht, dann leuchtet sein Angesicht. Dann freut er sich. Er sagt, ja, du bist mein geliebtes Kind. Ich will dich. Ich bin für dich. Ich bring dich durch. Ich lasse dich nicht im Stich. Und deshalb dürfen wir wissen und sagen, ja, alles wird gut zu seiner Zeit, weil Gott treu ist und weil er zu seinem Wort steht. Amen.